Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Think in German. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Wort des Podcasts. Ja, heute geht es um das Wort die Augenweide. Und hier haben wir wieder ein Kompositum. Es besteht aus zwei Teilen, nämlich die Augen und die Weide. Was ist eine Weide? Eine Weide ist eine Fläche, eine grasbewachsene Fläche, die als Futterplatz für Herdentiere gilt oder benutzt wird. Und auf einer Weide fressen Kühe zum Beispiel Gras. Man sagt auch, sie weiden dort. Ja, was ist jetzt eine Augenweide? Eine Augenweide bezeichnet oder wird benutzt, dieser Ausdruck wird benutzt, wenn man über eine Person oder über eine Sache spricht, die schön aussieht. Das kann ein Mensch sein, wie gesagt, oder auch eine Sache. Und um das Ganze ein bisschen besser zum Ausdruck zu bringen oder zu erklären, eine Augenweide wäre jetzt die Nahrung für die Augen. Und einige Beispiele für euch, die ich gefunden habe. Zum Beispiel, einige Schauspieler und Schauspielerinnen gelten als Augenweide. Ein weiteres Beispiel. Für den Gourmet ist das, was er bzw. sie auf dem Teller hat, eine Augenweide. Denn das Auge isst mit. Ein anderes Beispiel wäre, der Sieg des FC Bayern München in Dortmund war keine Augenweide, sondern ein Beispiel für Effektivität. Oder auch, ihr Kleid war eine Augenweide. Also es war sehr schön, dieses Kleid. Man könnte auch sagen, die geräumigen Zimmer sind eine Augenweide. Sind toll anzusehen, diese Zimmer. Ich hoffe, es ist klar geworden und es geht weiter mit der Redewendung. Los geht's! In der heutigen Episode soll es um die Redewendung gehen, der Hase liegt im Pfeffer. Vielleicht habt ihr diese Redewendung schon einmal gehört. Es ist eine tolle Redewendung, um zu verdeutlichen, dass man einen bestimmten Punkt gefunden hat. Man sagt auch den springenden Punkt oder den entscheidenden Punkt. Das Problem liegt darin. Ja? Zum Beispiel, man ist einem Problem auf der Spur, also man hat ein Problem, versucht es zu analysieren, versucht es zu lösen und dann bittet man vielleicht auch andere Menschen um ihren Rat. Plötzlich erkennt man das Problem und sagt dann, da liegt der Hase im Pfeffer. Ein paar Beispiele für euch. Er geht nur zur Demonstration, weil er jetzt auch betroffen ist. Da liegt der Hase im Pfeffer. Also deshalb geht er zur Demonstration. Das ist der springende Punkt. Oder das Benehmen der Kinder von heute ist ganz wesentlich ein Spiegel des Benehmens der Eltern von heute. Da liegt der Hase tief im Pfeffer. Das war ein Zitat aus der Tageszeitung Die Zeit aus dem Jahre 2003. Das war es mit der Redewendung und wir kommen jetzt zum Hauptthema. Los geht's! Beim heutigen Hauptthema geht es um das Glück. Das Glück ist ein Thema, was uns alle interessiert, was für uns alle wichtig ist, relevant ist. Und ich habe mir gedacht, ich werde heute mal darüber sprechen. Dazu möchte ich insbesondere über eine Studie sprechen, die bereits 1938 begonnen hat. Und die längste Studie an denselben Personen ist, die jemals durchgeführt wurde. Der Name dieser Studie ist Harvard Study of Adult Development. Und zu Beginn gab es eine Gruppe von 268 männlichen Harvard-Studenten, die waren circa 19 Jahre alt und darunter war unter anderem auch John F. Kennedy. Diese Studie wurde nach dem Kaufhausmillionär W.T. oder wie man auf Deutsch sagt W.T. Grant benannt. Er finanzierte dieses Projekt, weil er fand, dass die Medizin einen zu starken Fokus auf das Studium von Krankheiten legte. Und er meinte, stattdessen sollte man mal erforschen, was eigentlich das Wohlbefinden von Menschen steigert. Es gab dann noch eine zweite Gruppe, nämlich von 456 Jungen im Alter von 11 bis 16 aus sozial benachteiligten Gegenden in Boston. Später hat man diese beiden Gruppen zusammengefügt und hat sie analysiert. Zu Beginn waren es Jugendliche, später hat man sie, wie gesagt, während ihres Lebens begleitet und dann auch ihre Kinder. Es handelt sich um Tausende von Leben und man hat über folgende Bereiche Daten gesammelt. Zum Beispiel über die Gesundheit, den Beruf, Freunde und Lebenspartner bzw. Ehepartner, Glaube, Wahlverhalten, wie sich die Menschen gefühlt haben über die Geburten ihrer Kinder, worüber sie sich mitten in der Nacht Sorgen gemacht haben und so weiter und so weiter. Und zu Beginn dieser Studie gab es schwierige Zeiten. Also man hat hier die Weltwirtschaftskrise und dann auch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und was waren eigentlich die Ergebnisse der Studie? Man ist zum Schluss gekommen oder zum Ergebnis gekommen, dass der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben Beziehungen sind. Und zwar nicht nur Paarbeziehungen, sondern auch Familie, Freunde, Kollegen in der Arbeit etc. Ja, jetzt ganz konkret mal zu einigen Punkten, die man herausgefunden hat bezüglich der Beziehungen. Man hat Interviews geführt, viele Interviews geführt. Und zum Beispiel hat man auch Interviews geführt über diese Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und man hat die Studienteilnehmer gefragt, was ihnen geholfen hat, was ihnen besonders geholfen hat in dieser Zeit. Und da haben sie geantwortet, dass es Nachbarn waren, die zusammengeholfen haben und ihnen ihre begrenzten Mittel zur Verfügung stellten. Man hat auch ehemalige Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder des Zweiten Weltkriegs befragt. Und auch hier waren es Kameraden im Krieg oder Leute, die ihnen aus der Heimat schrieben. Man hat bei der Studie auch gefragt, wen man anrufen könnte, wenn man krank ist oder Angst vor etwas hat. Und später hat man herausgefunden, dass man laut Dr. Robert Waldinger, einer der Leiter der Studie, mindestens ein oder zwei Personen haben sollte, die man mitten in der Nacht anrufen kann, wenn man irgendein akutes Problem hat. Ja, was waren andere Dinge, die man herausgefunden hat? Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Besitz, also materieller Besitz, nicht unerheblich sind. Aber, also sie haben schon eine bestimmte Wichtigkeit, aber sie sind auch nicht ausschlaggebend. Also sie sind nicht der entscheidende Teil für das Glück. Dieser Dr. Robert Waldinger hat ein Buch geschrieben mit einem anderen Autor, einem gewissen Herrn Schulz. Und da hat er auch andere Studien zitiert, nämlich hat man in anderen Studien herausgefunden, dass das Glücksniveau bei einem, oder sagen wir, bis zu einem bestimmten Gehaltsniveau oder Einkommensniveau steigt und dann nicht mehr. Nämlich gab es da eine Princeton-Studie von Angus Deaton und Daniel Kahneman 2010 und da hat man versucht, das Verhältnis zwischen Geld und Glück zu quantifizieren. Es gab insgesamt 450.000 Antworten und man hat herausgefunden, dass $75.000 gewisse magische Zahl sind. Genauer gesagt sind es in den USA $75.000 Haushaltseinkommen, also pro Familie. Und ab diesem Betrag bleibt die Lebensqualität mit jedem zusätzlich verdienten Dollar gleich. Ja, also auf einem ungefähr gleichen Niveau. Unter dieser Summe waren ein höheres Haushaltseinkommen mit mehr Glück verbunden. Das bedeutet, es ist schon entscheidend, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden. Aber über diesen Betrag hinaus war es gar nicht mehr so entscheidend, wie viel jemand zur Verfügung hatte. Also ein gewisser Geldbetrag erlaubt Menschen, Bedürfnisse zu erfüllen und auch Kontrolle über das Leben zu haben. Und auch in vielen Ländern ist daran eine bessere Gesundheitsversorgung gekoppelt. Was schreibt Dr. Robert Waldinger in seinem Buch The Good Life, was übrigens dieses Jahr erschienen ist? Er schreibt, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Beziehungen und dem Mortalitätsrisiko gibt. Das bedeutet, Menschen, die stabilere Beziehungen haben, dass sie auch älter werden. Ja, es wurden andere Längsschnittstudien erwähnt, zum Beispiel die British Cohort Studie. Und alle diese Studien haben gezeigt, dass Menschen, die verbundener sind mit Familie, Freunde, Gemeinschaft, die dann auch glücklicher und gesünder sind als Menschen, die weniger vernetzt sind. Menschen, die vereinsamter leben, leben auch kürzer. Leider gibt es da eine steigende Entwicklung zu mehr Vereinsamung weltweit. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass ein Viertel, 25% der Menschen in den USA sich zu einsam fühlt. In einem anderen Interview mit George E. Weiland, Psychiater und Harvard-Professor, der mittlerweile 78 Jahre alt ist und die Grant-Studie im Jahre 1967 übernahm, ja, er gibt einige interessante Definitionen von Glück. Zum Beispiel, Glück ist nicht immer alles gleich und sofort zu wollen, sondern sogar weniger zu wollen. Oder Glück, das heißt, seine Impulse zu kontrollieren und seinen Trieben nicht gleich nachzugeben. Und eine dritte Definition, die wahre Glückseligkeit liegt in der echten und tiefen Bindung zu anderen Menschen. In einem Interview mit Dr. Robert Waldinger mit The Guardian, ich habe ihn schon jetzt ein paar Mal erwähnt, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und praktizierender Psychiater, seit 2005 Direktor der Studie. Was sagt er zum Thema Glück? Also wie definiert er Glück? Und da sagt er, in Aktivitäten involviert sein, die einem wichtig sind und mit Menschen, die einem wichtig sind. Also diese beiden Dinge, in Dinge involviert sein, die einem wichtig sind und auch mit Menschen, die einem wichtig sind. Er sagt weiter, dass es unmöglich ist, immer glücklich zu sein und dass Glück uns passiert. Also dass man es nicht programmieren kann, man kann es nicht planen. Vorausgesetzt, unsere Grundbedürfnisse sind erfüllt. Also da kommen wir wieder zurück zum Einkommensniveau. Ein gewisses Einkommen hilft natürlich, Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und wenn Grundbedürfnisse erfüllt sind, ist es auch leichter, glücklich zu sein. Dann Punkte, die die Wahrscheinlichkeit auf Glück erhöhen, die er nennt. Er nennt da Gesundheit, Diät, Schlaf und Bewegung. Und wenn man gesund ist, ist es auch wahrscheinlicher, glücklich zu sein. Aber auch hier wieder in diesem Interview stellt er ganz klar heraus, Punkt Nummer 1, Beziehungen zu anderen Menschen. Und er gibt auch ein paar Tipps, wie man eine Beziehung aufrechterhalten kann. Es muss nicht immer ein langes und tiefgründiges Gespräch sein. Es kann auch mal eine Nachricht sein oder regelmäßig eine Nachricht. Man kann einen Kaffee zusammen trinken und man kann auch mal über belanglose Dinge sprechen, die nicht so privat sind, aber eben, dass man dieses Treffen hatte. Es kann ein Spaziergang sein mit einem lieben Menschen. Und wichtig ist die Regelmäßigkeit. Also ähnlich wie wenn man den Körper in einem Fitnessstudio trainiert, so ist es auch mit den sozialen Kontakten. Also es ist wichtig, dass man sich regelmäßig trifft bzw. regelmäßig mit anderen Menschen kommuniziert. Andere Punkte, die man noch nennen könnte, die sich günstig auf das Glück auswirken, sind die Freiheit und Fähigkeit, signifikante Lebensentscheidungen zu treffen. Also wie man über sein Leben entscheiden kann, ob man in der Lage ist, über sein Leben zu entscheiden, sein Leben zu kontrollieren. Auch das Vertrauen, nicht nur in Freunde und Nachbarn, sondern auch in die Regierung. Auch ein Punkt, der in anderen Studien genannt wurde. Und auch die Großzügigkeit und die Möglichkeit, großzügig zu sein. Ja, man könnte hier noch viel mehr zu diesem Thema sagen. Man könnte sicher andere Studien heranziehen und zitieren. Es gibt wirklich nahezu unendlich Literatur zum Thema Glück. Aber ich denke, diese Studie und die genannten Interviews bzw. das Buch sind schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Wenn man mehr über dieses Thema wissen möchte, kann ich wirklich das Buch The Good Life empfehlen. Dort gibt es nämlich nicht nur Erklärungen aus der Studie zu den Ergebnissen, sondern ganz konkret kann man dort Interviews bzw. Antworten von Interviews nachlesen von den Befragten. Und das ist zum Teil sehr interessant. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Ihr habt etwas gelernt. Lasst gerne ein paar Sternchen da. Folgt dem Podcast, wenn ihr es nicht eh schon tut. Empfehlt den Podcast gerne anderen weiter. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Schöne Feiertage, guten Rutsch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.